NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Gleich begrüße ich den Intendanten der Fredener Musiktage, Utz Köster, und den Musiker Ulf Schneider. Die beiden machen Lust auf tolle Konzerte, die noch bis zum 6. August live zu erleben sind. Und dann nehmen wir Sie mit nach Bückeburg zum mittelalterlichen Fantasiespektakulum rund ums Schloss. Schön, dass Sie da sind.
NDR 1 Niedersachsen.
Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Seit dem Wochenende läuft die 33. Festivalausgabe der Fredener Musiktage. Dieses Mal zum Motto 20er Jahre, aber über 5 Jahrhunderte. Bis Dienstag, 6. August, haben Sie noch Zeit, alle Besucherinnen und Besucher vorbeizuschauen. Und ich freue mich jetzt sehr auf den Intendanten Utz Köster und den Musiker Ulf Schneider, die zu den diesjährigen Fredener Musiktagen hierzu Gast sind im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Sachsen. Herzlich willkommen hier im Studio.
Dankeschön. Sehr schön, dass wir hier sein können.
Ich fange mal an mit dem Intendanten, mit Herrn Köster. Können Sie uns mal einen kurzen Überblick geben, was so los ist bei den Fredener Musiktagen?
Ja, dieses Programm ist wirklich was Besonderes. 20er Jahre, denkt man normalerweise an die 1920er Jahre, die goldenen 20er. Aber wir haben diesen Ansatz gewählt, weil wir auch festgestellt haben, dass die anderen 20er Jahre der Jahrhunderte davor Zeiten des Umbruchs waren. Und das schlägt sich auch in spannender Weise, besonders bei den 1820er Jahren, wirklich in der Musik auch wieder. Und das fanden wir einen sehr reizvollen Ansatz und haben das wirklich aus ganz vielen Facetten, aus ganz vielen Perspektiven versucht umzusetzen.
Sie sind als Musiker mit dabei, Herr Schneider. Worauf freuen Sie sich da am meisten?
Auf ganz viel. Erstmal auf meine Kollegen, mit denen ich sehr gerne zusammen unterwegs bin. Und wir haben schon einige verschiedene Programme zusammen gemacht und gespielt. Und zusammen mit Heiko Deutschmann, mit dem Schauspieler, mit der eben lesen wird. Und Jan-Philipp Schulze am Klavier, freuen wir uns auf ein, ja, sehr spannendes Programm. Wir haben das Motto sehr dankbar aufgegriffen, weil das so viel Möglichkeiten bietet. Wir sind auch froh, dass die Fredener Musiktage einen Kompositionsauftrag vergeben haben. Also es wird eine Uraufführung innerhalb unseres Programms geben. Das Programm hat den Titel Homo Bulla, so ein bisschen in Anlehnung an das von Noah Harari. Und wir wollen damit ganz spielerisch umgehen und gar nicht so diesen negativen Blick auf die 20er Jahre lenken, sondern ganz im Gegenteil eher so vom Grundsatz ausgehend das Gute im Menschen eher zu beleuchten und das Kreative. Insofern freue ich mich auch auf die Uraufführung von Sven Ingo Koch mit dem Titel Aus heiterstem Himmel in einer seltenen Besetzung für Sprecher, Geige und Klavier und auf viele andere Werke von Strawinsky, Bach, von der Komponistin Fanny Hensel Mendelssohn, der Schwester von Mendelssohn, Bartholdy, und Bartok, Strawinsky.
Auch das ist eine Menge, auf das man sich da freuen kann. Jetzt läuft das Ganze ja schon seit dem Wochenende. Was ist denn bislang gelaufen und wie war die Reaktion der Besucherinnen und Besucher, Herr Köster?
Also wir haben schon das Festival-Ensemble Kamerata Frieden gehabt im Programm. Wir haben angefangen mit Bach, was natürlich auf der Hand liegt, denn Bach hatte auch in den 1720er Jahren eine seiner kreativsten Phasen. Wir haben bearbeiten lassen zum Beispiel eine Invention von Bach für gemischtes Ensemble, Bläsertrio, Streichtrio. Und das kam wirklich sehr, sehr gut an am Samstag. Die Scheune war voll besetzt. Das ist natürlich auch immer eine Freude für den Intendanten. Denn wir haben ja auch ein finanzielles Risiko dabei zu tragen. Und wenn dann die Leute kommen, das ist sehr, sehr schön. Weiter ging es mit einem Stück, was nicht ganz in dieser Zeit komponiert wurde. Aber Adrian hat über einen Text von Daniel Kehlmann, Till, aus dem Buch Till, einen Bezug hergestellt zum 30-jährigen Krieg und hat Till Eulenspiegel laut sprechen lassen und im Anschluss kam Till Eulenspiegel einmal anders von Strauss und Franz Hasenöhrl bearbeitet für Quintett und im Abschluss kam das wirklich berühmte und wunderbare Schubert-Oktett und alle Leute waren hellauf begeistert nach dem Konzert.
Wie werden die Musiker und Musikerinnen ausgesucht für die Fredener Musiktage? Wie läuft das ab?
Also das ist natürlich eine sehr familiäre Geschichte, kann ich wirklich so sagen. Denn wir haben dadurch, dass ich selber auch ausübender Musiker bin und professionell tätig war im Orchestre Philharmonique du Luxembourg, habe ich viele Kontakte auch zu anderen Musikern natürlich. Und mein Kollege Adrian Adam hat auch über seine Tätigkeit zum Beispiel beim London Symphony Orchestra sehr gute und sehr, sehr hochqualifizierte Kontakte zu anderen Musikern. Und so suchen wir die Musiker für die Kamerata Frieden zum Beispiel aus. Aber das Projekt mit Ulf Schneider zum Beispiel, das ist entstanden, als wir uns vor 2 Jahren beim Moselmusikfestival trafen in dieser Besetzung. Und da erzählte ich von den Plänen mit den 20er Jahren und Heiko Deutschmann kriegte sofort leuchtende Augen und hatte irgendwie sofort eine Idee. Und dann haben wir dieses Projekt entwickelt zusammen.
Sie sind ja auch schon länger dabei, Herr Schneider, bei den Friedener Musiktagen. Und es begeistert Sie immer wieder. Was bedeutet es Ihnen, aber ganz persönlich immer wieder dabei zu sein und auch die Zusammenarbeit mit den anderen Künstlern?
Ach, das sind immer besonders schöne Zeiten gewesen beim Festival und ich denke, diesmal wird es auch ein sehr schöner Abend. Zumindest wird es bestimmt warm werden. Davon gehe ich aus.
Sicherlich, in der Scheune ist es warm.
Ja. Kuschelig.
Nein, es ist immer eine sehr herzliche Atmosphäre und irgendwie auch angenehm locker. Es ist nicht steif und ja, ich genieße das sehr.
Auf welche Konzerte kann man sich jetzt noch freuen? Weil bis zum 6. August ist ja noch ein bisschen Zeit, also man kann ja noch ein paar Konzerte besuchen.
Genau, also morgen zum Beispiel am Mittwoch, den 31.07. gibt es das zweite Konzert der Kamerata Frieden mit Horntrios von Czerny. Karl Czerny hat sein Premier Grand Trio geschrieben, auch in den 1820er Jahren. Und das ist ein Werk, was sehr selten zu hören ist, aber ein wunderschönes Werk ist. Und mit einem, wie der Name Czerny vermuten lässt, wirklich ausbordenden Klavierpart und sehr schwierig für einen Pianisten. Aber wir haben mit Thomas Hell einen Stammpianisten bei uns, den wir wirklich sehr, sehr schätzen und der diese Herausforderung gerne angenommen hat. Und dann gibt es ein zeitgenössisches Werk von Hugh Watkins und im zweiten Teil das wirklich wunderbare und wichtigste, eigentlich mit wichtigste Werk in dieser Gattung, das Brahms Horn Trio. Am Donnerstag haben wir Homo Bulla, am Freitag haben wir Leipzig Orchester und das Historical Swing Dance Orchestra. Am Samstag gibt es Lieder der goldenen 20er mit Salome Kammer und Maria Reiter am Akkordeon. Und am Sonntag spielt die Kamerata Frieden nochmal ein Programm aus den 1920er Jahren. Besonders steht im Vordergrund die Schweizer Komponisten Frank Martin und wir haben den Darius Milhaud mit aufs Programm gesetzt. La Création du Monde, eine Ballettmusik, die im Jazzig angehaucht. Auch hier wirklich ein ganz schönes Mittelstück des Programms bildet. Und am Anfang steht eine Violinsonate von Frédéric Delius, ein britischer Komponist, der auch in den 20er Jahren eben eine seiner kreativsten Phasen gehabt hat.
Aber das Ganze vorzubereiten, wenn man die ganzen Namen hört und das Ganze, was da so angeboten wird, das ist eine Menge Arbeit. Wenn man dann endlich so mittendrin ist in so einem Festival, wie fühlt sich das dann an? Immer noch sehr nervös und aufgeregt oder mittlerweile schon komplett entspannt, Herr Köster?
Also natürlich bin ich vor Beginn wirklich sehr aufgeregt, das ist klar. Es kann immer irgendwas schiefgehen, dass jemand mal krank wird, aber es ist noch nie ein Konzert ausgefallen. Also wir haben immer irgendeine Möglichkeit gefunden, wenn mal sowas passiert ist.
Ich klopfe mal kurz auf Holz. Ja.
Genau. So, das kann man wirklich sagen, ist nie ein Konzert abgesagt worden. Aber natürlich, da bin ich immer besonders nervös. Aber wenn das Festival läuft, dann wird es schon ein bisschen entspannter. Und wunderbar ist dann, wenn ich auf dem Fahrrad sitze nach Ende des Festivals und von Frieden nach Trier zurückfahre, wo ich eben wohne.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist man total erleichtert. Und es ist im Grunde ja auch schon so ein bisschen so ein Stammpublikum. Ne? Die schon ein paar Mal da waren, freuen sich immer schon aufs nächste Jahr. Aber es gibt noch Karten und den Freitag. Den haben Sie gerade angesprochen, den Freitagabend. Was kann man denn da genau erwarten? Wir haben auch ein bisschen was mitgebracht, ein bisschen Musik, die wir vielleicht mal ganz kurz einspielen können, dass man so eine Vorstellung hat. Jetzt haben wir ein bisschen Musik gehört. Was genau haben wir da gehört, Herr Köster?
Das ist das Historical Swing Dance Orchestra, die eine Sammlung von 70 Shellac-Platten gefunden haben, irgendwo auf dem Dachboden verstaubt und sich daran gemacht haben, diese zu rekonstruieren und wirklich nach Gehör aufzuschreiben. Und die dieses Repertoire pflegen. Das ist wunderbare Musik zum Anhören, aber eben auch, um das Tanzbein zu schwingen. Und das ist auch Thema dieses Konzerts. Das beginnt um 22 Uhr im Ballsaal von Hotel Steinhoff. Und wer Lust hat, kann zuhören oder eben auch tanzen.
Also es gibt noch Karten am Freitagabend. Die gibt es online natürlich und auch an der Abendkasse. Da gibt es aber noch was, Herr Köster, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Die Hörerinnen und Hörer vom Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen haben die Musiker nämlich auch schon kennengelernt, das Orchester im Treppenhaus. Und das ist auch mit dabei bei den Fredener Musiktagen. So wie wird das denn eingebunden?
Also das ist nach dem Abschlusskonzert, was immer traditionell am Sonntag stattfindet, ist das unser Epilog dieses Jahr. Wir haben am 6.8. um 15 Uhr eine Aufführung mit zwei Lotte Reiniger Kurzfilm. Das ist eine Künstlerin, die auch in den 20er Jahren eine sehr kreative Phase hatte und aber weiter auch gearbeitet hat. Und diese Filme, glaube ich, sind etwas später entstanden, aber das macht nichts. Sie hat nämlich Scherenschnitte verarbeitet in ihren Filmen. Also es sind so die ältesten erhaltenen Trickfilme der Welt und der Filmgeschichte. Die wir haben gestern gezeigt, die Abenteuer des Prinzen Ahmed. Und nach diesem Prinzip gibt es eben zwei Kurzfilme, wo das Orchester im Treppenhaus die Filmmusik, die Originalfilmmusik dazu spielen wird. Und wir haben passend dazu in einem Ganztagsferienprojekt in der Regenbogenschule in Saarstedt hier einen Schattentheaterfilm zu entwerfen und zu drehen mit Märchenmotiven zum Thema Frau Holle. Und dieser Film ist fertig und, glaube ich, ganz wunderschön geworden. Ich habe von dem Projekt auch Fotos gesehen, die wirklich ganz süß sind. Und ich glaube, das lohnt sich total, da dann die improvisierte Filmmusik vom Orchester im Treppenhaus dazu zu hören.
Also auch eine tolle Sache, viele schöne Konzerte, auf die man sich dann noch freuen kann bei den Fredener Musiktagen. Und jetzt meine letzte Frage vielleicht nochmal an den Musiker Ulf Schneider. Wie nervös sind Sie, wenn es dann losgeht mit dieser Uraufführung?
Wird sich zeigen, ja. Also wir treffen heute Abend den Komponisten zum ersten Mal. Wir hatten bislang nur schriftlichen Verkehr miteinander. Und da bin ich sehr gespannt darauf natürlich. Und freue mich auch, dass es ist ja nicht immer möglich, dass man ein Werk mit dem Komponisten erarbeiten kann zusammen, beziehungsweise noch eben seine oder ihre Erwartungen mit einfließen lassen kann.
Also sehr spannend. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie beide da gewesen sind, mitten in den Fredener Musiktagen. Also wenn Sie Lust haben, unbedingt vorbeischauen. Die 33. Festivalausgabe ist es der Fredener Musiktage. Und da geht es, das Motto 20er Jahre über 5 Jahrhunderte. Und bis zum 6. August haben Sie noch die Chance, tolle Konzerte zu erleben. Also vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Vielen Dank.
NDR 1 Niedersachsen.
Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Jedes Jahr treffen sich tausende Fans von Mittelaltermärkten und passender Musik von Bands wie Saltatio Mortis und Subway to Sally. Eine ganze Woche lang gastiert derzeit ein ganzes Heerlager auf den Wiesen rund um das Bückeburger Schloss. Doch das Vergnügen blieb am ersten der beiden Wochenenden nicht ganz ungetrübt. Der heftige Regen verwandelte nämlich das Gelände am Mausoleum in eine Schlammwüste. Unser Reporter Uli Kniep musste seinen Wagen 2 Stunden lang eigenhändig aus dem Sumpf ziehen.
Ist da nur ein bisschen Mückenpipi?
Gisbert Hiller, Initiator des mittelalterlich-Fantasiespektakulum, war am vergangenen Samstagnachmittag noch zuversichtlich. Die Wetterprognose schien nicht schlecht. Starkregen war nur für den Harz angekündigt. Auch die Bewohner des Heerlagers waren noch optimistisch.
Solange man von unten nicht nass wird, dass der Regen da einem reinläuft ins Zelt, solange ist alles gut.
Camper, Musiker und Marktleute wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass gegen 22 Uhr ein Wolkenbruch das ganze Festivalgelände unter Wasser setzen würde. Dabei war schon der Aufbau der Stände und Bühnen eine besondere Herausforderung gewesen, wie Gisbert Hiller sagt.
Es war der härteste Aufbau für alle Beteiligten hier, wirklich, weil wir so viel Material zwischenzeitlich gar nicht mit unseren Radladern reinfahren konnten. Das mussten wir umladen auf sogenannte luftbereifte Karren und das musste reingetragen oder mit Chipkarren reingefahren werden. Es ist also der übelste Aufbau für all unsere Helfer die ganzen Jahre über gewesen. Also die Veranstaltung wäre fast nicht aufbaufähig gewesen, weil der ganze Boden ist ja hier ein Wackelpudding, ne? Und da mit unseren tausenden Tonnen und schweren Geräten drauf, also man sieht ja selber, wir haben über 300 Tonnen Sand hier ausgekippt, damit wir überhaupt Befahrbarkeit halten und es war nicht schön.
Noch wenige Stunden vor dem abendlichen Sturzregen war die Stimmung unter den tausenden Besuchern friedlich und entspannt wie in jedem der Jahre zuvor.
Die Laune ist halt immer gut. Ich habe noch nie in den ganzen Jahren irgendwie mal Stress auf so einem Markt erlebt. Auch wenn die Leute trinken, sind immer alle gut gelaunt, gut drauf. Das ist schon eine eigene Welt. Das macht auf jeden Fall was aus.
Man hat keine Termine, man hat keine digitalen Sachen meistens dabei. Also vielleicht irgendwie mal das Handy, wenn man mal weggeht oder so. Aber ansonsten, die Leute zu Hause wissen, wo man ist. Und wenn man sich halt nicht meldet, dann ist auch fein. Und es ist grandios, weil auch jeder viel entspannter ist.
Ja, das letzte Bier ist
Am Lagerfeuer wurde mit Kaspar Bierschmeichler, dem sanftmütigen Barden, zur Gitarre gesungen oder man wandelte in bunten Kleidern mit Holzschuhen an den Füßen zwischen den vielen Ständen mit Perlen, Seifen und Tierfellen.
Komm, tanz mit mir durch den Wind, wenn der Regen auf Fäden spinnt, das stört doch kein Küstenkind, yo, wir feiern den Norden.
Die Bremer Band Fersengold feierte noch am frühen Abend den Norden, während viele Besucher noch nicht ahnten, dass ihre Autos im Schlamm einsinken würden und erst am Sonntagmorgen von den Traktoren der Bückeburger Bauern wieder flott gemacht würden.
Das stört doch kein Küstenkind. Yo, wir feiern den Norden.
Trotz der nassen Nacht von Samstag auf Sonntag lassen sich die Fans des mittelalterlich fantastischen Spektakulums nicht unterkriegen. Da ist sich Organisator Giesbert Hiller mit der Erfahrung aus 29 Jahren sicher.
Der Slogan ist ja nicht umsonst inzwischen verbreitet. Bückeburg ist immer Sintflut und Fegefeuer. Ne? Ein Wochenende saufen wir ab und nächstes Wochenende braten sie uns.
Komm, wir feiern den Norden.
NDR 1 Niedersachsen.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Gleich schauen wir mal nach Göttingen in den Steidel Verlag. Der Verlag ist weltweit bekannt für seine hohen Qualitätsstandards. Dann machen wir Lust auf das 12. Internationale Street Art Festival in Wilhelmshaven. Am Freitag geht's los. Und wir haben mit Autor Nikolaus Fischer über seine Schlagerkrimis gesprochen. Der Autor war 23 Jahre lang der Lebenspartner und Manager von Schlagerstar Jürgen Markus. Einen tollen Abend.
NDR 1 Niedersachsen.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Der Steidel Verlag in Göttingen ist weltweit bekannt und das für seinen hohen Anspruch an Qualität. Fotografen, Künstler, Künstlerinnen und Prominente aus der ganzen Welt möchten ihr Buch von Gerhard Steidel verlegen lassen. Das Besondere an der Arbeitsweise in Göttingen, Namensgeber und Verleger Gerhard Steidel, ist an jedem Schritt im Entstehungsprozess eines neuen Buches beteiligt.
In Sekundenschnelle greifen Saugnäpfe leere Papierseiten und platzieren sie in der großen Druckanlage des Steidel Verlags in Göttingen. Verlag und Druckerei am gleichen Ort, das ist einzigartig, erzählt Verleger Gerhard Steidel. Er genießt es, ein Buch vom Auftrag bis zum Druck zu begleiten.
Ja, es ist wie die Geburt eines Kindes, nicht? Also man überlegt sich schon, okay, da entsteht etwas und das wird irgendwann allein in die Welt gehen, das Buch. Nicht? Und dieser ganze Entstehungsprozess ist für mich das Spannendste.
Fotografen, Künstlerinnen und Autoren melden sich bei ihm und hoffen, in sein Buchprogramm aufgenommen zu werden. Die Vorauswahl der literarischen Werke treffen Lektoren wie Daniel Frisch. Auf seinem Schreibtisch landen wöchentlich bis zu 10 Manuskripte.
Wenn ich ein Manuskript habe, wo ich weiß, ich lese das jetzt und ich höre nicht, wie das Telefon klingelt, weil ich so in dem Text drin bin. Oder ich sitze im Zug und verpasse die Haltestelle so ungefähr. Oder vergesse, dass ich jetzt noch einen Termin habe. Dann ist es meistens ein relativ gutes Zeichen.
Ob ein Manuskript angenommen wird, entscheiden nicht allein die Lektoren, sondern ein ganzes Team, erklärt er. Haben sich Verlag und Autorin dann auf Konditionen geeinigt, beginnt der kreative Prozess. Für die Bildbände lädt Steidl die Künstlerinnen und Künstler zu sich nach Göttingen ein.
Ich stelle die Frage, okay, was ist die Vision von deinem Buch? Und dann fängt die Person an zu erzählen. Und das ist der Beginn, dass wir zusammen nachdenken, wie das Buch später gestaltet wird, gedruckt wird und dann in der Buchbinderei zum fertigen Buch aufgebunden wird.
Zusammen mit den Künstlern entscheidet Steidl, welches Papier, welche Schriftart und welches Layout am besten zum Buch passen. Die Buchbinderei gegenüber fertigt dann Probeexemplare mit leeren Seiten an. So kann Steidl haptisch überprüfen, ob das gewählte Format und das Papier passen.
Ein Roman mit 600, 700 Seiten, der an sich schon schwer ist durch den großen Umfang. Dafür muss man andere Materialien auswählen als für ein ganz dünnes Gedichtbuch, vielleicht mit 16 Seiten. Nicht? Und das kann man nur physisch ausprobieren, wenn man eine Handbuchbinderei hat.
Die Lektoren sind bei den literarischen Werken immer mit den Autoren im Austausch. Daniel Frisch achtet zum Beispiel auch auf Termine und wird bei Fragen zum Cover von den Gestaltern mit einbezogen.
Die Zeit, in der diese Coverentwürfe dann sozusagen gemacht werden und hier hin und her geschickt werden und auch mit den Autoren und Autorinnen diskutiert werden und hier im Team, das ist eigentlich eine spannende Zeit. Das, was vorher eher noch so alles sich ein bisschen vage anfühlt und eigentlich noch auf Papier ist, langsam sozusagen diese Buchform kriegt.
Eine Etage unter den Gestaltern und Lektoren rattern die Druckmaschinen. Hier wird die Farbe nass gedruckt und das machen laut Steidl nur wenige, denn die Druckbögen brauchen anschließend länger zum Trocknen. Diese Zeit nimmt sich Gerhard Steidl allerdings gerne.
Das langsame Trocknen der Bogen gehört bei mir zu den Vorteilen, weil es so schön im ganzen Haus riecht. Und auch meine Kleidung, wenn ich abends nach Hause gehe, sagen die Leute, es riecht so gut nach Farbe. Und diesen Genuss hat ein Digitaldrucker nicht.
Einzig für die Bindung der Bücher verlassen die Druckbögen den Verlag für kurze Zeit. Pro Jahr kommen so etwa 120 Bildbände und 30 literarische Titel aus dem Hause Steidl in die Welt.
Theresa Möckel war für uns zu Gast im Steidl Verlag in Göttingen.
NDR 1 Niedersachsen.
Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wilhelmshaven wird wieder bunt. Ab dem kommenden Freitag beginnt nämlich das 12. internationale Street Art Festival in der Stadt am Meer. Ja, und es wird größer und vielfältiger als jemals zuvor. 120 Künstlerinnen und Künstler nehmen teil und sie kommen aus Mexiko, Europa und aus dem fernen Australien. Und neben Kunst auf dem Straßenpflaster wird es diesmal bei Spraywatt, einem neuen Teil des Festivals, auch Kunst an den Wänden eines alten Parkhauses geben. Gesprüht statt gemalt. Außerdem werden eine riesige Hauswand und ein Platz komplett verwandelt. Jutta Pschigoda hat die ersten Künstler, die bereits angefangen haben, getroffen.
Große Bilder brauchen Zeit. Deshalb müssen die 3D-Künstler Melina Berg und Edgar Müller schon einige Tage früher als ihre Kollegen in der Wilhelmshavener Fußgängerzone anfangen. Sie rollen gerade Ockertöne als Grundierung auf das Pflaster. Die beiden malen vor der Nordseepassage das größte Motiv des Festivals, eine dreidimensionale Felsenlandschaft mit Meeresbucht.
Also eine Urlaubsszene, als wenn man jetzt an einem Urlaub an einer schönen Klippe steht, so Caspar David Friedrich so in die Richtung, ne? So schön romantisch und allerdings wegen der Tiefe, die entstehen wird, auch ein bisschen bedrohlich. Man steht ja an der Klippe. Man weiß jetzt nicht so genau, ist es bedrohlich oder ist es eine Urlaubsszene?
Wie das Zentrum ihrer Felsenlandschaft einmal endgültig aussehen wird, das stehe aber noch nicht fest, erzählt seine Kollegin.
Da sind wir uns noch nicht ganz einig, da sind wir noch ein bisschen am Diskutieren, was wir machen. Im Moment sind wir bei einer Feder, die wirklich über diesem Abgrund dann schwebt, auf die man sich stellen kann, die einfach auch einen schönen Kontrast zum Untergrund dann bildet und einen tollen Fotopunkt.
Denn am Wochenende, wenn das riesige 3D-Bild fertig ist, lassen sich viele Besucher gerne mittendrin fotografieren. Sie sind dann Teil des Motivs. Genau das sei ja auch wichtig, wenn sie eine so große Fläche bearbeitet, sagt Melina Berg.
Genau, das große Bild hat einfach die meiste Tiefenwirkung. Also umso größer ein 3D-Bild wird, umso tiefer sieht das aus, umso größer, umso gewaltiger. Und das ist halt ein ganz besonderer Reiz, mal so groß malen zu dürfen, weil die meiste Zeit ist man ja schon platztechnisch ein bisschen begrenzt. Und hier kann man uns ja wirklich sehr schön austoben und gucken, wie groß wir werden wollen.
Groß ist auch die Aufgabe von Sam Bates, in der Graffiti-Szene besser bekannt als Smug. Er arbeitet gerade an einer Hauswand in der Bismarckstraße. Das Motiv des Australiers ist das Porträt eines jungen Mannes, umgeben von kleinen Vögeln, die um seinen Kopf schwirren. Als Vorskizze noch ohne Farbe denkt der Betrachter dabei an Spatzen, Aber das stimme nicht, sagt Smug.
No, it's actually greenfinches, Grünfinken.
Nein, es sind tatsächlich Greenfinches, Grünfinken. Ich male häufig Vögel und tue das sehr gerne, aber einen Grünfinken habe ich noch nie gemalt.
Was den jungen Mann, den Smug, gerade realistisch wie auf einem Foto auf die riesige Hauswand bringt, mit den kleinen Singvögeln zusammengeführt hat, das überlässt der Künstler dem Betrachter selbst.
Ich rede nicht gerne über das Thema in meinen Bildern. Ich belasse es lieber in den Augen des Betrachters, sich damit auseinanderzusetzen, weil jeder macht seine eigenen Erfahrungen mit Kunst. Ich mag es nicht, dir vorzuschreiben, was du dazu denken sollst. Ich überlasse es dir und jedem anderen auch.
Und dann fährt der sympathische Weltenbummler, der international mit seiner Graffiti-Kunst unterwegs ist, wieder mit dem Hubsteiger in die Höhe, um weiter an der Hauswand zu arbeiten. 10 bis 12 Stunden täglich. Street Art Festival Gründer Michael Diers ist froh, ihn endlich in Wilhelmshaven zu haben. Ganze 8 Jahre habe das gedauert.
Jetzt haben wir im Grunde genommen Glück gehabt. Wir hatten die passende Wand und wir hatten ein Zeitfenster von ihm frei, wo wir ihn kriegen konnten. Und das war im Grunde genommen das Glück, dass wir jetzt tatsächlich Smug hier nach Wilhelmshaven gekriegt haben.
Und nicht nur ihn. Insgesamt 40 Straßenmaler und 80 Graffiti-Künstlerinnen und Künstler verwandeln Wilhelmshaven an diesem Wochenende in eine riesige Freiluftgalerie. Auf dem Pflaster, bei den Bodypaintern sogar auf nackter Haut und bei Spraywatt rund um das Parkhaus der alten Stadthalle sind es mehrere 100 Quadratmeter Wände, die bunt bemalt werden. So viel Streetart wie in diesem Jahr war nie, sagt Organisator Michael Diers.
Das ist schon unerreicht. Ich wüsste nicht im Augenblick, welche Stadt sowas jemals auf die Beine gestellt hat.
NDR 1 Niedersachsen.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Morde passieren meist in zwielichtigen Kreisen, da wo üble Gestalten ihre krummen Geschäfte machen. Morde passieren doch nicht in der heilen Welt des Schlagers, wo erfolgreiche Sänger, ehrliche Produzenten und fröhliche Fans zu Hause sind. Ja, oder etwa doch? Lauern Mord und Totschlag in der Schlagerwelt? Bröckelt die heile Weltkulisse? Dieser Frage gehen die Bücher nach, die Nikolaus Fischer geschrieben hat. Und der Autor muss es wissen. Nikolaus Fischer war nämlich 23 Jahre der Lebenspartner von Schlagerstar Jürgen Markus. Sie wissen, dass es der mit Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Und er war auch sein Manager. Also wie kommt man da bitte auf die Idee zu einem Krimi im Schlagermilieu? Ist die Welt denn vielleicht gar nicht so heil? Nikolaus Fischer erinnert sich.
Das ist ein Haifischbecken. Ich muss dazu sagen, bei uns war es immer so, wir haben das Gott sei Dank immer nur als Beruf gesehen. Also der ging nur bis zur Haustür und dann war Schluss. Aber in der Branche, in der Zeit selber, in der man arbeitet, ist schon Ellbogenmethode angesagt. Es wird eine schöne, heile Welt verkauft, aber die Wirklichkeit schaut wirklich anders aus.
Und das bekommt auch ein Kommissar zu spüren, der plötzlich, rein zufällig, mitten im Geschehen ist bei diesem Schlagerkrimi.
Der Rudi Lechner, das ist der Ortspolizist in Niederoberpfaffenheim. Und seine Tante, die ist Fanclubleiterin gewesen von dem Michael Goldschmidt. Und der wurde heimtückisch über den Jordan geschickt. Und somit ist der Rudi, der einzige Polizist im Dorf, musste sich der Sache annehmen, weil er als Erster informiert worden ist. Und somit sticht er immer irgendwo ins Wespennest rein und bohrt in Löchern, die wo am liebsten versiegelt geblieben wären.
Die Handlung in den Krimis ist natürlich frei erfunden, aber bei den Personen, die da in der heilen Welt ihr Leben leben, da kommt dem Leser schnell der Verdacht, verbirgt sich hinter dem ermordeten Dex Rio etwa Schlagerstar Rex Gildo oder ist Michael Goldschmidt aus dem Roman Eine Leiche zum Feierabend vielleicht Florian Silbereisen? Diese Frage macht dem Autor richtig Spaß.
Ja, natürlich. Das ist das Lustige mittlerweile, weil die freuen sich immer schon auf das nächste Buch, um zu wissen, ja, wer ist wer hinter welcher Figur versteckt. Und sie kommen schon drauf. Also ich werde dann gezielt darauf angesprochen, lasse es aber immer so der Fantasie der Leser. Also ich halte mich dann so zurück, soll jeder sein eigenes Bild davon machen.
Und da haben die Leser also neben Spannung auch eine Menge Spaß. Gerade dann, wenn sie früher die Hitparade oder die Schaubude gesehen haben. Aber wie ist das denn mit den Stars, die vermeintlich in dem Buch vorkommen? Fühlen die sich ertappt, wenn über das Haifischbecken Schlagerwelt berichtet wird? Beschweren sich die Stars denn bei Autor Nikolaus Fischer?
Das Lustige ist an dem, dass wenn das jemand machen würde, dann würde er sich ja offenbaren und offenlegen, dass er das ist. Also sie halten sich sehr, sehr zurück in der Hoffnung, es kommt niemand drauf, aber hinter vorgehaltener Hand wird drüber gesprochen und ich mache mir meinen Spaß draus.
Und all denen, die seine Schlagerkrimis zu ernst nehmen und den Blick hinter die Kulissen als ungehörig empfinden, für die hat Nikolaus Fischer einen guten Tipp. Nehmt doch das Showgeschäft nicht zu ernst.
Also man muss den Beruf auch ein bisschen mit Humor sehen. Also wer diese Unterhaltungsbranche ernst nimmt, also der hat sie nicht verstanden. Also das ist wirklich, jeder versucht irgendwo den anderen auszustechen. Es ist ein großer Konkurrenzkampf, gab es damals schon in der Hitparade, wobei es immer geheißen hat, damals, ja, das ist auch nur eine große Familie. In einer gewissen Art und Weise ja, aber es ist ein wirklich großer Konkurrenzkampf und versuchen wirklich eine der anderen auszustechen. Also das ist heute noch genauso, wie es damals war.
Und wenn Sie Lust haben, die Schlagerkrimis von Nikolaus Fischer zu lesen, Eine Leiche zum Feierabend oder Mörderjagd zum Hochzeitstag oder Fiesta Mord und Totschlag, erschienen sind sie bei Ullstein.
NDR 1 Niedersachsen.
Und das war's auch schon wieder im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Es hat viel Spaß gemacht und es gab ja auch wieder viel Kultur aus Niedersachsen zu erleben. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
Zu spät eingeschaltet? Die ganze Sendung finden Sie zum Nachhören auf ndr.de/abendsendungen.